RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben davor gewarnt, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Farmer.
Trump betonte, dass er sehr bald eine Einigung sehen wolle. Bei mangelnder Kompromissbereitschaft von Russland oder der Ukraine würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einfach lassen, sagte der US-Präsident. Aber er sehe noch eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen. Vorher hatte schon der amerikanische Außenminister Rubio erklärt, in den kommenden Tagen müsse sich entscheiden, ob ein Frieden in der Ukraine machbar sei. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten.
Der Volkswagen-Konzern verhandelt mit der US-Regierung über die neuen Einfuhrzölle. Sein Unternehmen führe in Washington konstruktive Gespräche, sagte VW-Chef Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Für ein mögliches Entgegenkommen stellte Blume unter anderem eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume dem Blatt. Volkswagen verkauft Audi-Fahrzeuge in den USA momentan nur als Importe. Meistverkauftes Modell in den USA war vergangenes Jahr ein SUV, den VW in seinem US-Werk in Chattanooga in Tennessee ausschließlich für den nordamerikanischen Markt herstellt.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat angekündigt, dass in den nächsten Jahren bei der Sozialversicherung gespart wird. Dem Portal Table Briefings nannte er als betroffene Bereiche Gesundheit, Pflege und Rente. Wenn etwa die Ausgaben für Verteidigung erhöht werden müssten, gehe das zwangsläufig auf Kosten anderer Aufgaben. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD tiefgreifende strukturelle Reformen im Gesundheits- und Pflegebereich angekündigt. Mit einer Feier am Kolosseum in Rom haben am späten Abend Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Die Prozession zum Karfreitag wurde krankheitsbedingt nicht von Papst Franziskus angeführt. Ein Kardinal vertrat ihn. Der Kreuzweg zeichnet der Überlieferung nach das Leid Jesu und seinen Tod am Kreuz symbolisch nach. Vorher war im Petersdom die Karfreitagsliturgie gefeiert worden, ebenfalls ohne den 88-Jährigen. Ob er an den Osterfeierlichkeiten teilnimmt, ist wegen seines Gesundheitszustands noch unklar. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tage nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen 11 bis 22 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit nur einer Meldung, die A43 Münster Richtung Recklinghausen ist zwischen Lavesum und Haltern nach einem Unfall gesperrt, dadurch 3 Kilometer Stau. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg, ich bin Klaas Christoffersen. Willkommen an diesem noch ganz frühen Samstag. Am Donnerstag wurde aus dem Antrittsbesuch von US-Außenminister Rubio in Paris überraschend eine Runde mit Beratungen über eine Waffenruhe im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Es reisten Regierungsvertreter aus der Ukraine an und hochrangige Beamte aus Deutschland und Großbritannien. Von den Gesprächen sind keine Inhalte nach draußen gedrungen, aber so viel ist jetzt klar, die USA machen Druck. Außenminister Rubio hat jetzt damit gedroht, Washington könne seine Bemühungen um Frieden einstellen, wenn sich der Krieg nicht rasch beenden lasse. Und Präsident Trump hat sich mittlerweile auch ähnlich geäußert. Darüber hat mein Kollege Andreas Sperling vom NDR mit Samuel Jakisch gesprochen, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Washington. Wie schätzt er Rubios Äußerungen ein?
Na, der US-Außenminister hat einige Konjunktive verwendet. Als er in Paris ins Flugzeug gestiegen ist, da hat er sich auf dem Weg nochmal zu den Reportern umgedreht und im Kern drei Sachen gesagt. Erstens, diese Regierung ist jetzt 88 Tage im Amt und bemüht sich um einen Frieden in der Ukraine. Die Ergebnisse sind aber äußerst überschaubar und die Frustration wächst mit jedem Tag. Zweitens, wenn es möglich ist, erster Konjunktiv, einen Frieden zu erreichen, dann seien die USA bereit, dafür auch alles zu tun. Drittens, wenn das nicht möglich ist, könnte, anderer Konjunktiv, der Präsident auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, die USA haben andere Prioritäten. Das ist jetzt keine ganz neue Position dieser Regierung. Die blickt ja auf die Welt gerne durch die Rechnungen von Aufwand und Ertrag. Und hier sagt Marco Rubio, dass eine bedingungslose Unterstützung der USA für die Ukraine, wie sie unter Joe Biden garantiert wurde, jetzt nicht mehr existiert, sondern es muss schon auch ein erkennbarer Nutzen dabei sein, idealerweise in Richtung Frieden.
Spricht Rubio denn dann nun auch wirklich für die gesamte US-Regierung? Denn wenn man zum Beispiel Vizepräsident Vance hört, der gerade in Rom ist, dann klingt das da ja schon wieder ein bisschen anders.
Ja, der Vizepräsident J.D. Vance, der ist gerade in Rom und er hat gesagt, er sei sehr optimistisch, dass die Verhandlungen zur Ukraine auch letztlich zu einem Frieden in diesem Land führen. Das widerspricht sich nicht direkt. Es gibt innerhalb dieser US-Regierung in der Tat unterschiedliche Blicke auf diesen Konflikt und es schauen nicht alle deckungsgleich auf Russland und seinen Krieg in der Ukraine. Sondern es gibt die eher interventionistischen Kräfte und jene, die eben finden, die USA habe in diesem Konflikt eigentlich nichts zu gewinnen, sondern sollte sich eher auf den pazifischen Raum konzentrieren, zum Beispiel in Richtung China.
Sind Rubios Äußerungen denn dann nur der Versuch, Druck aufzubauen?
Na, Marco Rubio ist Europa und der Ukraine ja buchstäblich entgegengekommen, indem er sich ins Flugzeug nach Paris gesetzt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht so viele Wochen her. Da haben wir an dieser Stelle befürchtet, dass die Ukraine direkt zwischen Trump und Putin aufgeteilt werden könnte, ohne dass Europa dabei mitreden kann oder die Gelegenheit dazu bekommt. Jetzt fliegt der US-Außenminister dafür nach Paris, spricht mit den Europäern, lobt dann auch diese Gespräche als sehr konstruktiv. Europa habe gute Angebote gemacht, hat er gesagt, sich stärker auch einzubringen in eine Nachkriegsordnung in der Ukraine. Und jetzt wollen alle mal ein paar Tage über Ostern drüber nachdenken. Und dann ist es aus Verhandlungssicht schon nachvollziehbar, dass Marco Rubio dann nochmal hinterher schiebt, bitte denkt da auch gewissenhaft drüber nach, denn wir könnten uns auch einfach zurückziehen.
Spekulieren wir mal, können die USA sich so einen Ausstieg aus dem Ukraine-Engagement überhaupt leisten? Immerhin hoffen die doch auch sehr auf einen Rohstoffdeal mit der Ukraine. Auch da wird ja gerade verhandelt.
Ja, dieser Rohstoffdeal, der geht ja von einer Prämisse aus, die noch nicht bewiesen ist. Also die Idee ist ja, wenn jetzt US-Unternehmen im großen Stil, zum Beispiel im Osten der Ukraine, Bodenschätze abbauen, dann würde kein russischer Kommandeur sich trauen, da eine Granate hinzuschießen. Die Ukraine ist bereit, diese These mal zu überprüfen. Sie hat aber auch ehrlicherweise keine große Wahl. Während Russland ja die Strategie verfolgt, einfach auf Zeit zu spielen, auch partielle Waffenruhen, wie wir sie jetzt 30 Tage hatten, zu ignorieren und weiter auf Geländegewinne zu warten, bis der Ukraine die Patronen ausgehen. Diese Strategie funktioniert aus russischer Sicht ja bisher sehr gut. Und die Ukraine kann es sich nicht wirklich erlauben, es darauf ankommen zu lassen, ob die USA wirklich bereit sind, ihre Unterstützung einzustellen. Denn das wäre für die Ukraine und die Menschen dort fatal.
Einschätzungen unseres Washington-Korrespondenten Samuel Jakisch. Wir haben es im Gespräch auch schon gehört, Russland setzt den Krieg fort und scheint darauf zu setzen, dass sich die ukrainische Armee immer schlechter verteidigen kann. Präsident Putin hat sich zwar nach einem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Trump darauf eingelassen, einen Monat lang keine Energieanlagen in der Ukraine zu bombardieren, aber dieses Moratorium ist jetzt ausgelaufen und die russischen Angriffe haben nicht nachgelassen, sondern hatten offenbar andere Ziele. In der letzten Zeit kamen bei russischen Attacken in verschiedenen ukrainischen Städten ja immer wieder viele Zivilisten ums Leben. Jetzt lässt Washington also erkennen, langsam die Geduld bei den Verhandlungen zu verlieren. Wie reagiert die russische Regierung darauf? Dazu Stefanie Markert.
Von der Aussicht, die USA könnten ihre Friedensbemühungen einstellen, lässt man sich nach außen hin nicht unter Druck setzen. Kreml-Sprecher Peskow. Wir meinen, man kann schon einen gewissen Fortschritt feststellen. Dieser Fortschritt hängt mit dem provisorischen Moratorium des Angriffs auf Energieanlagen zusammen, an das sich Russland gehalten hat, was man von der Ukraine nicht sagen kann. Hier gehen die Meinungen beidseits der Front auseinander. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe das Moratorium nie ernst genommen. Das ukrainische Außenministerium sprach sich diese Woche dafür aus, das Moratorium zu verlängern, obwohl Russland mehr als 30 Mal dagegen verstoßen habe. Russland dagegen wirft der Ukraine 80 Verstöße vor. Allein in den letzten 24 Stunden, kurz vor Auslaufen des Moratoriums also, hätten die ukrainischen Streitkräfte 4 Energieanlagen in den Regionen Belgorod, Kursk, Bryansk und Woronesch angegriffen, erklärte Russlands Verteidigungsministerium. Tatsächlich gab es in den 30 Tagen keine großen russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke. Dafür nahm die Zahl ziviler Opfer bei sonstigem russischen Beschuss zu. Das Moratorium war zumindest ein Zugeständnis, das die USA Moskau abringen konnten. Kremlchef Putin hatte es nach einem Telefonat mit Präsident Trump am 18. März angeordnet. Und nun? Kremlsprecher Peskow. Ein Monat ist in der Tat vorbei. Momentan hat der Oberbefehlshaber Präsident Putin keine neue Order gegeben. Die Dynamik nach den Pariser Gesprächen, bei denen die Europäer mit am Tisch saßen, schmeckt Moskau indes nicht. Peskow begründete vor der Presse, man hätte von den Europäern jüngst keine Aufrufe zum Frieden gehört, nur zu einer weiteren Militarisierung. Da kommt Moskau die deutsche Debatte um eine mögliche Lieferung weitreichender Taurus-Marschflugkörper zu Pass. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Da der Kampfeinsatz dieser Marschflugkörper ohne direkte Hilfe der Bundeswehr nicht möglich ist, wäre ein Angriff auf russische Infrastruktur, CDU-Chef Merz hat die Krimbrücke als Ziel identifiziert, eine direkte Beteiligung der BRD an militärischen Operationen auf Seiten des Kiewer Regimes mit allen Konsequenzen, die sich daraus für Deutschland ergeben. Moskau gefällt sich immer wieder darin, den Spieß umzudrehen. Dabei hat Präsident Putin den von den USA kürzlich vorgelegten Vorschlag für eine bedingungslose Waffenruhe im Unterschied zur Ukraine abgelehnt.
Für das ARD-Studio Moskau war das Stefanie Markert. Ja, die Aussicht auf eine Waffenruhe, geschweige denn auf einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, die bleibt also ungewiss. Trotz aller Verhandlungen und auch der Drohungen aus den USA, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen. Wie verbringen die Menschen in der Ukraine in dieser weiterhin sehr schwierigen Lage das Osterfest? Maria Fedorova mit Eindrücken aus Kiew.
Ein Vormittag am Hauptbahnhof von Kiew. Die Ankommenden ziehen ihre Koffer vorbei an einem Paar. Mutter und Tochter eng umschlungen, mitten auf dem Gleis. Olena Gudina reicht ihrer Tochter Anna einen kleinen Strauß Frühlingsblumen. Das erste Wiedersehen seit langem. Anna ist mit dem Zug gekommen, zu Besuch über die Osterfeiertage. Einerseits sehne ich mich nach der Zeit vor dem Krieg. Aber jedes Mal, wenn ich zurückkehre, wird mir klar, mein Zuhause ist nicht mehr dasselbe. Es hat sich für immer verändert. Anna ist in die Niederlande gezogen. Eine schwere, aber auch bewusste Entscheidung, sagt ihre Mutter Olena. Wir haben die Besatzung erlebt, furchtbare Dinge gesehen. Unsere Tochter ist dann ins Ausland gegangen. Es ist schwer, sie nicht mehr bei uns zu haben. Und genauso schwer, jeden Tag die Nachrichten zu öffnen und zu lesen, welche Städte wieder beschossen wurden. Ostern in Kiew. Einige reisen heim für ein paar Tage, für ein bisschen Nähe. Andere sind geblieben die ganze Zeit. Ein paar Kilometer weiter im Stadtteil Podil. Graffiti auf alten Backsteinwänden, ehemalige Fabriken, Galerien, kleine Kaffeeröstereien. Das Viertel wirkt wach, leichtfüßig, zumindest bis Mitternacht. Dann beginnt in der Hauptstadt die Sperrstunde. Hier hat Veronika Kostenko ihr Café eröffnet. Mitten im Krieg, ein Jahr nach dem ersten Angriff. Podil sprudelt und ich glaube, es wird nie aufhören. Dieses Viertel, es ist die Quintessenz von all dem, was die Hauptstadt ausmacht. Als wir aufgemacht haben, war die Straße fast leer. Jetzt reiht sich Laden an Laden, entstanden mitten im Krieg. Was gerade mit uns passiert, dieser Krieg, dieses Leben, ich glaube, das kann man mit nichts vergleichen. Ihre Freundin Tatjana Sirizinova versucht es in Worte zu fassen. Dieses Doppelleben der Stadt, irgendwo zwischen Luftalarm und Osterbrunch, in einem schönen Café. Ich spüre diese Lust zu leben, weil der Krieg uns den morgigen Tag genommen hat. Vielleicht gibt es morgen keinen Brunch. Ich bin Floristin und ja, manchmal frage ich mich, sind Blumen in dieser Zeit überhaupt angebracht, wenn Menschen sterben? Aber dann sage ich mir, genau deshalb. Wenn uns nur der Krieg bleibt, vergessen wir, wofür wir überhaupt leben.
Wenn uns nur der Krieg bleibt, vergessen wir, warum wir überhaupt leben, sagt eine Frau aus Kiew im Beitrag von Maria Fedorova. Und wir wechseln das Thema und schauen jetzt auf die Bundespolitik in Deutschland. Die neue Regierung ist noch nicht im Amt. Union und SPD haben aber die Ministerien schon untereinander aufgeteilt. Die Namen stehen noch nicht fest, aber klar ist, das Innenministerium geht an die CSU. Und hier warten ziemlich herausfordernde Aufgaben auf den neuen Amtsinhaber, wer immer das dann sein wird. Und welche Aufgaben das sind, das fasst Markus Sambale für uns zusammen.
Wer im Innenministerium das Sagen bekommt, wird sich um ein Thema kümmern müssen, das polarisiert wie kaum ein anderes. Die Migrationspolitik. Friedrich Merz hatte im Wahlkampf eine vernichtende Bilanz gezogen.
Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik.
Wo der CDU-Chef nur einen Scherbenhaufen erkennt, da sieht die bisherige SPD-Innenministerin Nancy Faeser aus ihrer Amtszeit aber durchaus Fortschritte.
Die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken, die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen und die Schleusungskriminalität wirksam zu bekämpfen.
Doch Friedrich Merz will die Maßnahmen gegen irreguläre Migration weiter drastisch verschärfen, nämlich dauerhaft die Grenzen zu kontrollieren und Asylbewerber zurückzuweisen. Der künftige Innenminister soll das umsetzen. Merz geht davon aus, dass er dabei seine Drohung mit der Richtlinienkompetenz gar nicht mehr braucht, weil das Innenministerium ja künftig von der Schwesterpartei geführt wird.
Da die CSU den Bundesinnenminister stellen wird, werde ich diese Weisung gar nicht geben müssen. Das wird passieren.
Ganz einfach wird nichts passieren, denn der Plan des CDU-Chefs kollidiert mit europäischem Recht und ohne Verabredungen mit den Nachbarländern sind Zurückweisungen kaum vorstellbar. Viel Arbeit für den künftigen Innenminister. Neben der Migrationspolitik dominiert eine Dauerbaustelle die Aufgaben im Innenministerium, dafür zu sorgen, dass die Menschen sicher leben. Konkret heißt das, die Kriminalität zu bekämpfen, vor allem Gewalt. Die hat laut Statistik zuletzt zugenommen. Dazu kommt als Aufgaben Anschläge verhindern, Spionage aufdecken und politische Extremisten frühzeitig entdecken. Auch das sind und bleiben Baustellen im Bereich des Innenministeriums.
Der Verfassungsschutz ist dabei unverzichtbar.
Unverzichtbar ist dabei auch, dass der Verfassungsschutz schnell wieder eine Führung bekommt. Denn die Chefstelle dieser wichtigen Behörde ist seit Monaten vakant. Thomas Haldenwang hatte sein Amt kurzfristig aufgegeben. Die Nachfolgeentscheidung wurde vertagt. Der künftige Verfassungsschutzchef muss eine hochsensible Frage entscheiden, ob nämlich die AfD als Gesamtpartei als rechtsextremistisch eingestuft wird. Und dann ist da noch eine große Baustelle, mit der Innenministerin Nancy Faeser nicht fertig geworden ist. Die Digitalisierung der Verwaltung, damit Bürger möglichst alle Behördengänge einfach online erledigen können.
Wir haben den Personalausweis jetzt schon digitalisiert. Der hat schon einige Anwendungen, die gut genutzt werden können. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr Werbung machen, dass die Menschen es auch wirklich annehmen.
Um die digitalen Baustellen wird sich aber wohl nicht nur der künftige Innenminister kümmern. Ein Teil der Projekte dürfte in ein neu geschaffenes Ministerium wandern. Das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Ein Bericht von unserem Hauptstadtkorrespondenten Markus Sambale. Es ist 0:18 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Wer jetzt noch etwas für das Osternest braucht, für den gibt es heute, am Samstag, noch ein Zeitfenster. In manchen Geschäften sind Schokohasen dann allerdings manchmal schon ausverkauft. Und das, obwohl in den Monaten zuvor Massen produziert wurden. Zur Herstellung dieser Osterhasen braucht es eine Form. Und die stellt unter anderem die Firma Agathon in Essen her. Kai-Hendrik Haß hat die Werkshallen besucht.
Das Leben eines Schokohasen beginnt nicht mit Schokolade. Am Anfang steht ein Ebenbild aus Messing. Bei Agathon in Essen fräsen sie täglich neue Figuren und stellen damit die Plastikformen her, in die später die Schokolade fließt. Der Kunststoff muss einiges aushalten, erklärt Geschäftsführer Volker Krämer.
Man muss hier sehen, dass diese Formen ja dafür genutzt werden, bis zu 10 Tonnen und mehr Schokolade in einer Schicht von einer Anlage zu produzieren.
Volker Krämer gehört die Firma seit fast 25 Jahren. Gerade ist Agathon von Bottrop nach Essen gezogen. Aus den Büros geht der Blick in die große, helle Produktionshalle. In der kleinen Entwicklungsabteilung tüftelt Philipp Neufeld an einem neuen Entwurf. Auf dem Bildschirm des Designers entsteht aktuell kein Osterhase, sondern ein Chamäleon.
Wir haben ja Tafeln, wir haben Osterhasen, wir haben aber auch teilweise Jellyformen, also sowas wie Gummibärchen oder halt auch Fleischersatzmasse. Dafür designen wir halt auch.
Ob Chamäleon oder Osterhase, dass beim Gießen mit der Plastikform eine perfekte Schokoladenfigur entsteht, ist nicht selbstverständlich. Die Schokolade muss genau die richtige Temperatur haben. Lisa Schießer und ihr Kollege Sebastian Andres haben die Form deswegen intelligent gemacht.
Wir möchten gerne wissen, ja, wie kommt die Schokolade aus der Form raus? Dafür ist die Temperatur eben halt besonders wichtig. Und aus dem Grund möchten wir natürlich auch unsere Form etwas schlauer machen und bauen Sensorik ein, damit wir mehr Informationen darüber bekommen.
Das Ziel? Die Produktion effizienter machen, weniger Ausschuss produzieren und Energie sparen. Die Energieversorgung hat das Unternehmen bereits umgestellt von Erdgas auf Wärmepumpen und Photovoltaik. So kann Agathon die Kunststoffformen klimaschonender herstellen. Eine große Aufgabe ist aber noch zu lösen. Polycarbonat, das Material, aus dem die Formen hergestellt werden, kann Agathon nur noch 3 Jahre lang einsetzen. Die EU hat den Kunststoff verboten, aus Umweltgründen. Eine riesige Umstellung, sagt der Geschäftsführer.
Es wird momentan noch nicht so schnell zu ersetzen sein, das muss man ganz klar und deutlich sagen, weil wir natürlich heute die Messlatte Polycarbonat haben, welches sich über mehr als 30, 40 Jahre etabliert hat. Sodass man sagen muss, mit einer Übergangszeit von 3 Jahren ist das eine sportliche Herausforderung, der wir uns erstellen müssen.
Die Firma forscht deshalb intensiv selbst an einem Ersatzmaterial. Auch wenn die Umweltfragen gelöst sind, der Fachkräftemangel ist auch bei Agathon ein Dauerthema.
Wir arbeiten 7 Tage im Dreischichtbetrieb und wir haben im Ruhrgebiet noch tolle Handwerker. Das brauchen wir. Sie können bei teilweise Kleinserienfertigungen nicht immer die maximale Automatisierung nutzen, sodass wir Leute brauchen, die wirklich ja, quasi auch mit Werkzeugen an der Werkbank groß und erfolgreich geworden sind.
So wie Ralf Schießer. Der 58-jährige Industriemeister wurde nach 30 Jahren arbeitslos. Dass er jetzt bei Agathon Werkzeuge baut, hat er auch seiner Tochter zu verdanken. Lisa Schießer, die uns eben den Sensor in den Plastikformen erklärt hat, hat ihren Vater nach Essen gelotst.
Schön, ihn dann jeden Tag hier zu sehen. Ne, ist ja vielleicht irgendwann ab einem gewissen Alter auch nicht normal, dass man jeden Tag die Eltern sieht. Von daher
eine familiäre Atmosphäre. Auch so will Agathon neue Mitarbeiter gewinnen und die Schokoladenform immer weiterentwickeln, nicht nur für formvollendete Osterhasen.
Das je nach ihrem Appetit auf Süßes nur kurze Leben eines Schoko-Osterhasen beginnt in einer Messingform, Kai-Hendrik Haß berichtete. Wie viele Tiere kann ein älterer Mensch innerhalb von 90 Sekunden aufzählen? Wer im Alter hier gut abschneidet, beweist nicht nur geistige Fitness. Das Testergebnis, die sogenannte Wortflüssigkeit, ist offenbar auch ein ziemlich gutes Maß für die restliche Lebenserwartung. Das hat ein Team vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin berichtet. Berechnet. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Hund, Katze, Maus, Schwein, Regenwurm.
Wer so in 1,5 Minuten auf rund 33 Tiere kommt, hat im Mittel noch 12 Jahre vor sich. Bei etwa 11 Tieren sind es dagegen nur noch 3 Jahre. Das sind die Daten der über 30 Jahre dauernden Studie. Dieser Sprachtest wirkt simpel, aber er ist zur Vorhersage der noch verbleibenden Lebenszeit bei älteren Menschen wesentlich besser geeignet als alle anderen bisher dazu genutzten Tests und Aufgaben, sagt Ullmann Lindenberger vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Weil er Anforderungen an das gesamte kognitive System stellt. Da ist zum einen die Anforderung der Schnelligkeit, zum anderen ist die Anforderung, auf sein Langzeitgedächtnis zurückzugreifen. Also man muss auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen unter einer bestimmten Prämisse, es sollen Tiere sein. Und dann ist die dritte Anforderung, man muss darauf achten, dass das Wort, das man nennt, nicht bereits zuvor genannt wurde.
Die gesammelten Daten stammen aus der Berliner Altersstudie mit 518 Menschen im Alter von 70 bis 95 Jahren.
Die Testreihe wurde vor 30 Jahren begonnen. Daran hatten gleich viele Männer wie Frauen und immer gleich viele Personen in einer Altersstufe teilgenommen. Im Laufe der Jahre hat diese Gruppe immer wieder an verschiedenen kognitiven Tests teilgenommen, darunter eben auch an diesem Test zur Wortflüssigkeit. Der Bildungsgrad und das Nettoeinkommen der Personen spielten dabei keine Rolle. Das konnte statistisch nachgewiesen werden, sagt Lindenberger, und liege vermutlich auch daran,
weil Tiere einfach etwas sind, mit dem jeder Mensch in relativ hohem Maße in Berührung kommt. Und es auch Lebenslagen gibt, die vielleicht mit jetzt geringerer Bildung einhergehen, die aber vielleicht mit mehr Kontakt zu Tieren einhergehen. Das heißt, wir haben keine Hinweise darauf, dass dieser Tiere-Nennen-Test jetzt in besonderem Maße bildungsabhängig ist.
Furore hat erst vor kurzem der sogenannte Flamingo-Test gemacht. Wer lange auf einem Bein stehen kann, lebt Studien zufolge länger. Der sogenannte Einbeinstand gilt als gutes Maß für den Alterungsprozess. Lindenberger hält es durchaus für möglich, dass beide Tests zusammengenommen eine noch bessere Vorhersagewahrscheinlichkeit für die noch verbleibende Lebenszeit ergeben könnten.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar hat Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wieder ein Halbfinale bei einem Turnier erreicht. Beim Viertelfinale in München gegen Talon Griekspor hatte er seine Schwierigkeiten, aber er konnte auch dank des Publikums am Ende doch noch dieses Match gewinnen. Anders als es bei vielen der doch enttäuschenden Turniere der vergangenen zwei Monate der Fall war. Aus München, Florian Hecht.
3:13 waren gespielt, da explodierte das Tennisstadion in München. Der vierte Matchball brachte den Sieg für Alexander Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspor in einem Spiel, in dem die Zuschauer schon zuvor eine tragende Rolle einnahmen. Denn Zverev war schon auf der Verliererstraße, hatte den ersten Satz im Tiebreak mit 6:7 abgegeben und lag auch im zweiten mit 4:5 zurück. Dann aber pushten die Zuschauer, die die Tribüne zum Wackeln brachten, die deutsche Nummer 1 und sorgten mit für die Wende.
Bei Satz und 5:4 hinten war ich mental wirklich schon so kaputt, ich war enttäuscht, ich war nicht happy, wie ich gespielt habe, und dann haben die Zuschauer so eine Stimmung gemacht bei 5:4 im zweiten Satz, und das hat mir so einen richtigen Push gegeben, und ja, ich bin im Halbfinale wegen euch, deswegen vielen Dank.
Dass es mit dem Halbfinale geklappt hat, lag aber auch daran, dass Zverev nach mäßigem Start ins Match allmählich seinen Aufschlag und seine Vorhand wiederfand und so am Ende mit 6:7, 7:6 und 6:4 das Match zumachte.
Ja, ich bin unfassbar glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten und heute endlich mal eins gewonnen.
Damit steht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2018 wieder im Halbfinale von München. Damals hat er das Turnier gewonnen. Soweit will aber jetzt noch gar nicht schauen. Alles, was zählt für die deutsche Nummer 1, ist, dass die Formkurve wieder nach oben geht.
Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Zverevs kommender Gegner im Halbfinale ist dann übrigens der Ungar Fabian Marozsán. Apropos München, die Basketballer des FC Bayern München wollten ihre letzte Chance nutzen, um noch die Playoffs in der Euroleague, der höchsten internationalen Spielklasse, zu erreichen. Allerdings haben sie das nicht geschafft. Im entscheidenden Duell bei Vorjahresfinalist und Rekordsieger Real Madrid gab es eine klare 71:93 Niederlage. Die Münchner mussten dabei auf ihren verletzten Topspieler Carson Edwards verzichten. Aufsteiger Holstein Kiel ist aktuell Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga und hat sich jetzt entschieden, auf die bislang schwache Saison zu reagieren. Der Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann muss gehen. Mehr von Moritz Kühn.
Wehlmann habe die Aufgabe gehabt, Holstein Kiel für die Bundesliga bestmöglich aufzustellen. Das sei ihm auch gelungen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Tholund. Trotzdem sei man zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen, so Tholund weiter. Damit ist für Carsten Wehlmann nach rund einem Jahr bei Holstein Kiel schon wieder Schluss. Sein Nachfolger steht schon fest. Olaf Rebbe übernimmt den Posten des Sportchefs ab kommende Woche Dienstag. Rebbe war unter anderem schon für den VfL Wolfsburg in der Position des Sportdirektors tätig. Die Herausforderung, eine konkurrenzfähige Mannschaft bei den bekannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenzustellen, reizt mich, wird der neue KSV-Sportchef in der Vereinsmitteilung zitiert.
Heute, am Samstag, muss Holstein Kiel übrigens in der Bundesliga bei RB Leipzig spielen. Außerdem ist heute zum Beispiel noch der FC Bayern in Heidenheim gefordert und Mainz 05 muss gegen Wolfsburg ran. Morgen am Sonntag spielt Eintracht Frankfurt in Augsburg und muss dabei auf zwei Spieler verzichten, wie jetzt bekannt wurde. Torwart Kawashantosh holte sich am Donnerstag in der Europa League einen Kreuzbandriss und fällt monatelang aus. Auch Weltmeister Mario Götze fehlt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel bis auf Weiteres.
Nach den nächsten Nachrichten in unserem Podcast geht es um ein zu dieser Uhrzeit passendes Thema, nämlich den Schlaf. Genauer, wie vertragen sich Schlaf und Partnerschaft? Also bleiben Sie wach, um kurz nach 12:30 mehr zu erfahren.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben damit gedroht, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu stoppen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Er drängte auf eine baldige Einigung. Der US-Präsident betonte zugleich, dass er noch eine gute Chance für eine friedliche Lösung sehe. Zuvor hatte US-Außenminister Rubio mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht, wenn es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung gäbe. Nach Einschätzung des parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion Frei wird es im sozialen Sicherungssystem in den kommenden Jahren Einschnitte geben. Das sagte der CDU-Politiker dem Portal Table Briefings. Aus der Nachrichtenredaktion Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr mehr Angriffe auf ihre Beschäftigten in den Zügen und an Bahnhöfen gezählt. Entsprechend äußerte sich Konzernchef Lutz im Gespräch mit dem Portal T-Online. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Lutz sprach von etwa 3.300 körperlichen Übergriffen auf Bahnbeschäftigte im vergangenen Jahr. Das sind rein statistisch also 9 Angriffe pro Tag und insgesamt etwa 6% mehr als noch im Jahr 2023. In etwa jedem zweiten Fall war davon das Zugpersonal im Regionalverkehr betroffen. Aber auch Service- und Reinigungskräfte, Kundenberater an Bahnhöfen oder Busfahrer sind nach Darstellung von Bahnchef Lutz Opfer körperlicher Angriffe geworden. Er erklärte die Sicherheit der Beschäftigten zur obersten Priorität.
Die USA haben angekündigt, ihre Militärpräsenz in Syrien deutlich zu reduzieren. Das Verteidigungsministerium bestätigte Medienberichte, wonach die Zahl der dort stationierten US-Soldaten von derzeit etwa 2.000 auf 1.000 zurückgefahren werden soll. Als Begründung für den Teilabzug nannte das Pentagon einen erfolgreichen Kampf gegen die Terrororganisation IS. Man sei aber weiter bereit, Angriffe auf Überbleibsel der Terrorgruppe in Syrien auszuführen. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tage nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen, 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Am Sonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter bei 12 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Osnabrück Richtung Münster ist zwischen Lattbergen und Flughafen Münster-Osnabrück nach einem Unfall gesperrt. Und auch die A565 Bonn Richtung Meckenheim ist zwischen Bonn-Hartberg und Meckenheim-Nord nach einem Unfall gesperrt. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Wenn Sie jetzt die ARD-Infonacht hören, dann ist schon mal sicher, Sie sind wach. Viele andere liegen jetzt vielleicht schon schlafend im Bett. Allein oder als Paar. Wie Partnerschaft das Schlafverhalten beeinflusst, das ist jetzt Thema im Podcast Somnoversum mit Schauspieler Jan-Josef Liefers und Professor Ingo Fietze vom interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité.
Hallo und herzlich willkommen hier im Somnoversum, unserem Podcast, in dem sich alles um den Schlaf drehen soll. Gute Nacht, lieber Ingo.
Gute Nacht, lieber Jan.
Der Partnerschlaf, das haben wir uns jetzt mal als Überschrift genommen. Was hat den meisten Einfluss auf unseren Schlaf, wenn wir ihn teilen mit jemandem?
Ich würde mal am Anfang anfangen. Es gibt den Partnerschlaf, da heißt das Schlafen zwei in einem Bett, ja, oder in einem großen Bett. Es gibt aber auch den Singleschlaf. Über den wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wohl Umfragen ergeben haben, dass die Partner tatsächlich gefühlt eine bessere Schlafqualität haben als der Single. Und mit dem Single ist jetzt wahrscheinlich nicht der 60-jährige Single gemeint, der wegen Schnarchen aus dem Schlafzimmer entfernt wurde, sondern der junge, sagen wir 30-jährige männliche Single, der allein im Bett schläft, wo man aus schlafmedizinischer Sicht sagen würde, bequem, wird durch nichts gestört, kann doch nichts Besseres geben. Nein, er schläft subjektiv schlechter als ein harmonisches Pärchen.
Ah, okay. Also was mir sofort einleuchtet, ist, dass wir Menschen soziale Wesen sind und dass unsere gesamte Gesundheit ja auf verschiedenen Säulen ruht. Die Weltgesundheitsorganisation definiert, ich glaube, 3 Säulen. Das eine ist natürlich die Gesundheit im Sinne von Abwesenheit von Krankheit. Und eine ganz entscheidende Säule ist auch das soziale Leben, dass wir in einem guten sozialen Umfeld uns befinden, dass wir Freunde haben, dass wir ein Leben führen, das uns das Gefühl gibt, unsere Existenz macht Sinn, auch für andere. Wir können nützlich sein und können uns einbringen in die Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Teil der Gesundheit. Laut Weltgesundheitsorganisation, das teile ich sofort.
Genau. Also Einsamkeit kann krank machen.
Ja.
Ich würde als Schlafmediziner ergänzen, macht offensichtlich auch schlechteren Schlaf.
Wenn ich mit jemandem das Bett teile, dem ich mich verbunden fühle, mit dem ich eine Partnerschaft habe, die weit über sexuelle Befriedigung hinausgeht, wenn ich meine innersten Gefühle mit jemandem teile und das Gefühl habe, dass das alles, auch meine dunklen Seiten und all meine Pros und Kontras, bei dem anderen gut aufgehoben sind.
Vollkommen richtig. Die Wissenschaft sagt, wenn eine hohe Bindungssicherheit besteht in der Partnerschaft, dann schläft man subjektiv besser, als wenn man eine Bindungsangst hat.
Große Aussage. Schon mal. Du hast ja mal erzählt, dass junge Paare am Anfang ihrer Partnerschaft aneinander gekuschelt einschlafen und auch wieder aufwachen, oder? Und diesen Körperkontakt die ganze Zeit übersuchen und brauchen?
Ja, also es gibt Untersuchungen zum Einschlafen und dann hat man auch wohl geschaut, wie schlafen Pärchen im Schlaf. Da gibt es schon einen großen Unterschied, ne? Weil im Schlaf selber kannst du ja nicht mehr beeinflussen, wie du schläfst.
Erzähl mal, wie...
Junge Pärchen schlafen zu 44% in der sogenannten Löffelchenstellung.
Ah, ganz eng aneinander geschmiegt.
Ganz eng, Rücken an Bauchseite, ne? Und ja, zu 2/3 der Mann hinter der Frau, zu 1/3 die Frau hinter dem Mann.
Dass man das so sagen kann, ist irre. Okay.
Zueinander gewandt, auch junge Pärchen schlafen 22, also 1/5, 22%. Es macht aber schon einen großen Unterschied, wenn ich jetzt mitten in der Nacht gucke. Und dann haben wir festgestellt, die Löffelchenstellung geht etwas verloren, von 44% auf 30%. Aber immerhin, also 1/3 der Pärchen schlafen auch in der Nacht noch in der Löffelchenstellung. Zueinander gewandt wird es ganz wenig, von 22 auf 4% und Po an Po die Hälfte, also früher erst zum Einschlafen 22%, danach nur noch 11%. Also man ändert unbewusst im Schlaf schon seine Lage zueinander. Das, was sie gerade berichtet hat, gilt für das junge Pärchen, es gilt nicht für das ältere.
Also wenn man einschläft, drückt man aus, man ist quasi eine Einheit, man ist wie eins. Und dann vereinzelt man wieder ein bisschen im Laufe der Nacht. Kann man das so sagen? Man dreht sich dann mal weg je nachdem, wie der Bedarf an Körperkontakt ist, das bricht sich dann Bahn im Laufe der Zeit, der Nacht.
Naja, sagen wir so, wie ich mich im Schlaf verhalte, wissen wir, hängt natürlich auch vom Befinden ab, hängt von Krankheiten ab, hängt von Schmerzen, linke, rechte Brust, wie auch immer ab, wie man sich dann nachts bettet. Aber der Psychologe würde natürlich sagen, wahrscheinlich kann ich, wie sich das Pärchen im Bett verhält, natürlich auch ablesen, wie der Stand der Partnerschaft ist.
Wirklich?
Ja, nein, würde ich denken, würde der Psychologe sagen können. Kann man mal drüber nachdenken, gibt es einfach noch zu wenig Forschung drüber.
Ja.
Denn warum ist es so, dass ältere Pärchen eher Rücken an Rücken und nicht Po an Po, also Rücken an Rücken und getrennt schlafen? Also ein Drittel der älteren Pärchen schlafen getrennt, Rücken zu Rücken.
Also abgedreht voneinander.
Abgedreht voneinander. Und das Ganze nennt sich in der Wissenschaft auch noch Freiheit.
Mhm. Naja.
Liberty. Also diese Schlaflage.
Aber auch eine Beziehung entwickelt sich ja in den Jahren. Man ist ja auch nicht sein Leben lang gleich verknallt wie in den ersten, keine Ahnung, Monaten.
Ja, aber ob das jetzt Einfluss hat auf die gegenseitige Schlaflage. Also ich kann mir vorstellen, dass es ältere Pärchen gibt, die seit 30 Jahren verheiratet sind, die sagen, wir sind erst zur Einheit geworden. Mhm. Wir schlafen sogar synchron jetzt und wir gehen um dieselbe Zeit ins Bett und unser Schlaf hat sich angepasst. Mhm. Ich glaube, dass getrennt miteinander schlafen hat tatsächlich eher damit zu tun, dass, und das kann man nun mal nicht wegwischen und das passiert ja bei jedem, der Schlaf altert, man wird häufiger wach und ist nicht mehr ganz so tief und ein bisschen weniger Tiefschlaf, ein bisschen weniger Traumschlaf. Und wenn der Gegenüber, und so ist es nun leider mal so, wenn wir älter werden, und mal nur röchelt oder mit den Zähnen knirscht oder im Schlaf spricht oder sogar schnarcht oder zappelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das meinen Schlaf stört, eben höher als in den jungen Jahren. Erstens, weil es gar nicht vorkam und zweitens, weil ich da noch tiefer geschlafen habe. Ich bin schon der Meinung, dass das zu einem gewissen Grade dazu beiträgt.
Mhm. Also du würdest sagen, dass es kein Rückschluss auf die Qualität der Beziehung sein muss, sondern mehr mit der Veränderung der eigenen...
Mit Rücksicht auf die Schlafqualität und was dann nachts passiert. Also zum Beispiel die Löffelchenstellung im Alter ist nur noch 13%. Also nur noch jede Zehnte. Ich weiß gar nicht, wie du das handhabst. Also wenn wir im Urlaub zusammen in ein Bett schlafen, dann tatsächlich eher dieses, auch gerne mal auf dem Rücken, ansonsten voneinander abgewandt.
Also ich sag mal eine ganz einfache Sache. Die Vorstellung ist sicher, wir schlafen in einem großen Bett und wir haben eine große Bettdecke und wir teilen uns ein Kopfkissen. Oder gut, wir haben vielleicht zwei Kopfkissen, aber im Grunde genommen sind wir nah beieinander und so drücken wir auch unsere Nähe aus. Und jetzt gibt es aber ja Menschen mit verschiedenen Wärmebedürfnissen. Ich sage jetzt mal sowas ganz Einfaches. Der eine braucht es richtig kuschelig, warm, so eine richtige warme Höhle im Bett und der andere braucht das nicht. Jetzt geht's aber nur nach den Bedürfnissen von einem, wenn man auf diese Art und Weise sich verabredet hat. Löffelchenstellung ist vielleicht nicht auf Dauer, jedenfalls nicht jedermanns Sache, sondern vielleicht sagt einer, mir wird das hier zu warm, ich dampfe gerade wie so ein Ofen und für dich ist es gerade richtig. Und diese verschiedenen Bedürfnisse, die man hat und wie geht man damit um und was gibt's die erstens? Also würdest du sagen, ja, das gibt's. Dass zum Beispiel einer sagt, ich brauche eine eigene Decke, weil deine ist mir viel zu warm. Ich krieg einen Knall, wenn ich hier in dieser Hitze liege. Ich brauche eine Decke, die halb so dick ist. Ist das okay?
Also wenn der früh ins Bett geher mit der spät ins Bett geherin eine Partnerschaft eingeht, dann gibt's drei Möglichkeiten. Sie arrangieren sich irgendwie oder sie kommen nicht miteinander klar oder aus der Eule wird eine Lerche oder aus der Lerche wird eine Eule. Nur ist es so, tatsächlich kann aus einem spät ins Bett gehen, kann man ein früh ins Bett gehen, ist alles ein bisschen eine Frage der Gewöhnung und man kann sich ja ein bisschen umstellen. Aber letztendlich, wenn es nicht gelingt, dann muss man Kompromisse machen oder dann funktioniert diese Partnerschaft nicht, das ist auch so. So ähnlich ist das mit dem Bett. Der eine mag's weich, der andere mag's hart. Sie mag's warm, er mag's kalt. Dann gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat man ein großes, sehr großes Ehebett und kann verschiedenen Schlafkomfort auf diesem Bett realisieren und dann muss man sich noch einigen mit Licht, Dunkel und Temperatur. Oder aber man schläft getrennt. Der Partnerschaft zuliebe, den Schlaf versuchen, in ein Korsett zu zwingen, von zwei Seiten. Mhm. Das kann gelingen, wird aber selten gelingen.
Also ich denke auch, sich dieser Natur des eigenen Schlafs, das ist ja nichts, was man willentlich herbeiführt. Das sind ja Prozesse, die in unserem Körper unbewusst und außerhalb unserer Kontrolle ablaufen. Also wenn man sich dauerhaft dagegen stellen will, jemandem anderen zuliebe, dann könnte ich mir vorstellen, wird man sich auf Dauer und auch dem anderen dann keinen Gefallen tun.
Ja, aber da bin ich noch mal bei etwas ganz Banalem, Fitness und Ernährung. Mhm. So wie man heute vielleicht akzeptiert, dass meine Partnerin ist eine Vegetarierin und ich bin ein Fleischesser. Mhm. Oder mein Partner ist der Marathonläufer und ich hasse Sport. Mhm. auch solche Pärchen kommen ja zusammen und haben irgendwie dann doch eine harmonische Partnerschaft. Und genauso ist es mit dem Schlaf.
Ja, ja. Und was ich von, zumindest von mir auch sagen kann, ist, dass ich unterschreiben würde, dass ich nicht so schön schlafe, wenn ich ganz alleine bin. Das kann ich ja ganz gut vergleichen. Ich bin ja viel unterwegs und zum Arbeiten dann oft in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Hotel. Und ich kenne diese Zeiten, wo mir nichts im Weg steht. Ich habe keine Pflichten, ich muss nichts machen. Ich könnte um 8 ins Bett, niemand würde mich davon abhalten. Und ich weiß, ich muss am nächsten Morgen um 5:30 raus oder um 6 aufstehen und mache einfach unbewusst immer einen Riesenbogen um dieses Schlafengehen. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich dann ins Bett gehe und dann mache ich doch nochmal den Fernseher an und dann ist es plötzlich um 2 und ich denke, spinnst du? Was machst du denn hier? So als würde etwas in mir Scheu haben, das Licht auszumachen und zu sagen, jetzt schläfst du hier halt alleine.
Jetzt mal rein medizinisch gesehen, vielleicht fehlt ja dann auch die sexuelle Betätigung, inwieweit die mehr recht als schlecht oder oft oder selten Einfluss hat auf den Schlaf. Da wissen wir noch weniges, aber einiges Interessantes, Diskussionswürdiges, durchaus bekannt. Naja, in allgemeinen Umfragen, und wie gesagt, da kommen ja immer die meisten Umfragen aus den USA, da ist der Sex als Einschlafmodell, steht da so in den Top 5 mit ca. 20-22%. Also ein Fünftel der Paare einzeln befragt sagen, dass tatsächlich sexuelle Betätigung vor dem Schlaf ein Einschlafritual sein kann.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Männer und Frauen in der Phase des Anfangs ihrer Liebe, der starken Verliebtheit, sich so auf natürliche Art annähern, einander ähnlich werden und dann im Lauf der Zeit wieder zurückfinden zu sich, auch mit ihren Unterschieden, und man plötzlich auch wieder merkt, hey, was ist denn jetzt plötzlich los? Das hatte ich doch früher nie gestört, auf einmal doch. Und wenn das stimmt, würde sich das auch im Schlafen wiederfinden? Also würden junge Paare vielleicht sagen, Mensch, wir haben doch die ersten 6 Monate, haben wir doch super zusammen geschlafen. Auf einmal habe ich gehört, irgendwie, du machst so komische Geräusche nachts, das stört mich irgendwie, ich drehe mich mal weg oder mach mir Watte in die Ohren oder kannst du mal aufs Sofa gehen oder so?
Könnte man so denken. Ich würde aber sagen, dadurch, dass die ich nenne es ja begnadeten Schläferinnen und Schläfer, es gibt heute ja nur noch wenige, ein Drittel. Und wenn sich zwei treffen sollten, eine begnadete Schläferin mit einem begnadeten Schläfer, dann spielt das, glaube ich, keine Rolle.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Partnerschaften sind ja nicht immer nur harmonisch. Es kann ja auch zu Disharmonie kommen. Und jetzt nehmen wir mal an, man hätte Streit gehabt, ärgert sich über den anderen und dann muss man jetzt sich zusammen ins Bett legen.
Also wir kennen ja den Begriff Schlafritual. Also man bereitet sich aufs Bett vor und freut sich dann vielleicht auch tatsächlich einzuschlafen. Wir sind erst, hat die nötige Entspannung erreicht. Ja, sorry, wie möchte man denn Entspannung erreichen, wenn man ins Bett geht und sagt, jetzt beginnt ja erst die Spannung? Das beißt sich ja, und es ist ja nicht nur so, dass solch ein Umstand zu schlechtem Schlaf führt, sondern dass andererseits der schlechte Schlaf ja dann wieder auch der Beziehung sozusagen kontraproduktiv gegenübersteht. Wir wissen heute leider, Betroffene mit einer Insomnie, also mit einem schlechten Schlaf, haben weniger Sexlust.
Ah, ja.
Ja.
Okay.
Sie haben weniger Testosteron.
Ja.
Pro Stunde, die wir nachts kürzer schlafen, haben wir 6 Nanogramm pro Deziliter, heißt das irgendwie, weniger Testosteron am nächsten Tag im Blut. Das ist nicht so bedeutend mit den 6, weil Normwert ist, glaube ich, 300 oder so, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber stellt man sich vor, dass man dauerhaft schlecht schläft, dann hat man dauerhaft niedrigen Testosteronspiegel. Und niedriger Testosteronspiegel macht dann auch wieder weniger Sexlust und weniger Potenz und so weiter.
Und übrigens auch bei Mann und Frau, bei beiden.
Korrekt. Und vielleicht noch so ein krasses Beispiel, schlechter Schlaf vermindert die Spermiengeschwindigkeit.
Na gut, also da würde man jetzt...
Sie ist übrigens am besten, wenn man 7 bis 8 Stunden schläft. Also okay. Die Aufforderung ist, nach so einem Sex, ja, dann auch bitte beachten, dass man danach nicht nur 5 Stunden schläft, dann am nächsten Abend ist dann schon wieder schlechter. 7 bis 8 Stunden Schlaf garantieren am nächsten Tag, wie auch immer, eine Spermiengeschwindigkeit.
Also Paare, die sich jetzt unbedingt wünschen, eine Schwangerschaft unbedingt wünschen, könnten von dieser Information profitieren.
Genau. Und dann habe ich noch eine letzte. Welches Schlafstadium ist eigentlich das Wichtigste, zum Beispiel für Testosteron, ne? Für die Geschlechtshormone? Da ist es der Traumschlaf.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch eine schlechte Nachricht, weil zu unserem Tiefschlaf kommen wir irgendwie immer in den ersten 3-4 Stunden Schlaf. Da holen wir uns ja den meisten Tiefschlaf.
Ja.
Aber den Traumschlaf holen wir jetzt, wie wir alle wissen, in der zweiten Nachthälfte. Und die ist eben gestört durch Stress, durch Alkohol, durch kurze Nächte hin und her. Na, also gerade für junge Paare mit Kinderwunsch, der gesunde, ausreichende Schlaf, der garantiert auch einen guten Hormonhaushalt, gerade auch der Geschlechtshormone.
Und unter welchen Umständen würdest du denn jetzt vom Partnerschlaf als Schlafmediziner abraten? Oder gibt es das überhaupt?
Natürlich rate ich vom Partnerschlaf ab, wenn einer schnarcht und der andere ein schlechter Schläfer ist. Also Insomnie, das nicht schlafen können, das ist nicht vereinbar mit einem Partner, der, keine Ahnung, begnadet schläft, vielleicht auch noch schnarcht, ein bisschen zappelt hin und her. Zweite Überlegung ist ein junges Pärchen im 7. Himmel, sie ist schwanger.
Ja.
Wie geht man damit um?
Warum?
Da brauchen wir jetzt nicht über die Löffelchenstellung und Co. nachdenken, sondern da müssen wir tatsächlich über den Schlaf der Schwangeren nachdenken. Weil
wie unterscheidet er sich?
Der ändert sich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man schlecht schläft, sozusagen insomnisch schläft, ist fast 40%, also ein bisschen weniger als die Hälfte.
Wenn man schwanger ist?
Dann gibt es eine 15% Wahrscheinlichkeit, dass man vor allen Dingen in dem letzten Trimester, also in den letzten 3 Monaten, anfängt zu schnarchen oder auch Atmungsstörungen entwickelt.
Mhm.
Ne, weil der Fötus drückt auf das Zwerchfell. Das trägt dazu bei und es geht um die Gewichtszunahme. Und 20% der Schwangeren haben unruhige Beine. Also das sind summa summarum mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, dass man als Schwangere irgendwie schlechter schläft.
Mhm.
Es gibt ja keine No-Gos, also da kann der Partner auch mal helfen. Aber das sollten auch Partner wissen.
Ja.
Wenn sie vorher eng an eng und immer alles war kuschelig und gut und schön, dann muss man daran denken, nein, ich muss Rücksicht nehmen auf den Schlaf meiner Partnerin. Und wenn sie sagt in der Schwangerschaft, ich schlafe jetzt so grottenschlecht mit meinem Bäuchlein und so weiter und so fort, bitte nachgeben.
Ist von der Natur, wäre jetzt mein erster Gedanke, nicht so gut eingerichtet, weil natürlich gerade in dieser Zeit, wo man schwanger ist und diese vielen Veränderungen durchmacht und natürlich auch das Leben sich komplett ändern wird von dem Tag der Geburt an, wenn man dieses Kind dann hat, dass man dann eher diese Nähe gut gebrauchen kann und diese Geborgenheit einen eher nützt.
Ja, mir fällt noch ein medizinischer Grund ein, warum er vielleicht dann doch mit dem Bett schlafen sollte von der Schwangeren. Weil eine Schwangere sollte tun nichts vermeiden, auf dem Rücken zu schlafen.
Ah.
Ja, weil wir wissen auch aus neueren Untersuchungen, dass es ein um 2,8-fach erhöhtes Risiko für eine Totgeburt gibt, wenn Schwangere tatsächlich ausschließlich und wochenlang und monatelang nur auf dem Rücken schlafen.
Was?
Ja. Das ist nicht gut für das.
Das schlägt ja jetzt hier wahrscheinlich gerade ein wie ein Blitz.
Nein, ich glaube, es gibt wenige Schwangere, die ganze Nacht auf dem Rücken liegen. Man liegt schon auf der Seite.
Mhm.
Ja, aber weil wir haben ja vom Partnerschlaf gesprochen, ne? Wenn die Seitenlage, die gewohnte ist von dem Pärchen, dann sollte man das vielleicht auch weiter zelebrieren, bevor die Schwangere allein schlafen, Gefahr läuft dann nachts, warum auch immer, plötzlich die ganze Nacht auf dem Rücken zu liegen.
Wenn wir jetzt noch mal von außen drauf gucken. Ich weiß nicht genau, wann der Mutterschutz anfängt, in welchem Monat der Schwangerschaft, aber oft bist du ja schwanger und musst auch noch arbeiten. Dann stehst du auch noch morgens auf, weil dein Wecker klingelt und musst noch zur Arbeit gehen.
Das ist übrigens auch kontraproduktiv, denn jetzt sind wir wieder beim nächsten Risiko, weil nicht so viele schlechte Nachrichten, aber je später die Bettzeit, desto höher das Geburtsrisiko. Also der vor Mitternachtsschlaf in diesem Fall oder um 22 Uhr ins Bett gehen, für eine Schwangere immer besser als nach 24 Uhr ins Bett gehen.
Ja.
Und da ist natürlich kontraproduktiv, wenn man einen Job hat, wenn man früh um 5 raus muss und dann hat man vielleicht schon ein Kind zu Hause und dann muss man noch ein bisschen eher aufstehen und Frühstück machen und Kinderkrippe und Kindergarten und so weiter und so fort. Und wenn es denn schon so ist, dass man unter der Woche gestresst ist, weil man nicht das erste Kind gebärt, sondern das zweite schon und eine Familie hat und Rituale gibt und die Schlafzeit eher kurz ist, dann bitte dran denken, auch für Schwangere, dann bitte am Wochenende ausschlafen. Und gerade für Schwangere sollte das auch ein ganz wichtiges Tool sein. Ja, dass wenn sie unter der Woche das Gefühl haben, dass sie ein Schlafdefizit aufbauen, dann bitte abbauen, dieses Abbauen am Wochenende. Und dann sind wir schon wieder ein Ticken schlafgesünder unterwegs.
Dieses Bild vom Schlafkonto, wo man in die Miesen geraten kann, das ist ein Bild, das würdest du teilen, ja? Also das Schlafkonto, das Schlafdefizit.
Unbedingt. Also gerade bei, weil wir haben ja über Schwangere gesprochen. Wenn Schwangere am Wochenende regelmäßig nachschlafen, ihren Schlaf nachholen, dann nehmen sie weniger unverhältnismäßig zu und auch das metabolische Risiko ist geringer.
Naja.
Also metabolische Risiko, Insulin, Zucker, alles durcheinander und so weiter. Und das ist ja ein Tipp, der ist letztendlich einfach zu beachten, wenn man einfach eine Stunde eher den Fernseher oder Podcast, Internet oder was auch immer ausschaltet.
Was würde das für den männlichen Partner bedeuten, den Vater zum Beispiel oder den diese Schwangerschaft teilt mit seiner Partnerin, diese Zeit? Was kann man als Mann gut machen, richtig machen?
Na, das beginnt ja damit, dass nicht nur die Schwangere unseren Podcast hört, sondern auch der junge Mann dazu.
Hoffentlich.
Genau, denn darum geht's. Also das Wichtigste ist, sich zu informieren, was kann man falsch machen. Und falsch machen ist, es kann doch nicht sein, dass du so zeitig ins Bett gehst. Oder falsch machen, es kann doch nicht sein, dass du allein schlafen willst oder dass du weiter mit mir schlafen willst.
Ich habe mal mit einer, ich glaube, das war eine Frau, die Partnerschaften sozusagen beraten hat, also zu der man hingehen konnte, wenn man irgendwie Probleme hatte mit der Kommunikation oder so. Und die meinte, man dürfe sich das ruhig so vorstellen, dass die Frau, während sie ihre Schwangerschaft durchlebt, einen anderen Konzentrationsprozess durchmacht, hin auf die Geburt, hin auf das Muttersein und diese Hinwendung zu dem Kind innerlich schon aufbaut. Ihre ganze Konzentration liegt dann nicht mehr beim Wohlbefinden des Partners, sondern sie kümmert sich mehr um das Kind. Das Kind rückt mehr in ihren Fokus. Mhm. Und was der Mann richtig machen kann, ist das zu verstehen, das zu akzeptieren und seinerseits die Bedürfnisse der Frau, denn die hat auch welche, um die sie sich in der Zeit nicht gut kümmern wird, um ihre eigenen Bedürfnisse, die in seinen Fokus zu nehmen und zu sagen, jetzt ist die Mutter für das Kind da und ich bin für die Mutter da. Und wenn man sich das so mal geistig hinbaut und sagt, so wird unsere nächste Zeit sein und das mache ich gerne und darauf freue ich mich, dann ist einem schon viel an Missverständnissen im Vorhinein ausgeräumt. Das würde ja dann auch gelten für die Nacht, für den Schlaf.
Ja, vollkommen korrekt. Also was kann ich für dich tun? Da geht's um Schlafkomfort, da geht's um Schlafrituale, da geht's um das abendliche Essen, Trinken und da geht's natürlich darum, wie man sich nachts bettet.
Weiß man etwas darüber, dass wenn Paare eben dauerhaft es nicht hinkriegen, miteinander erholsam und gut zu schlafen, und dass sie dann mit all den Nebenwirkungen dieses schlechten gemeinsamen Schlafs ja in den Tag auch starten, einfach weniger Empathie haben füreinander und mehr auf Krawall gebürstet sind und so. Weiß man, also gibt es eine Korrelation zwischen Partnerschaften, die schlecht miteinander schlafen und sich dann irgendwann trennen?
Ja, das Entscheidende hast du selber gerade gesagt, sich dann irgendwann trennen. Also erstmal wünsche ich es mir nicht, weil das würde ja den Schlaf nun mal in schlechte Licht rücken. Also Schlaf als Grund, als Scheidungstrennungsgrund, das war sicherlich noch von keinem Gericht ein Thema. Davon bin ich fest überzeugt.
Wir haben uns auseinandergeschlafen, Herr Richter.
Genau. Also da spielen sicherlich immer andere Faktoren eine Rolle. Aber selbst wenn man, wenn das mit dem Schlaf nicht matcht, dann kann man sicherlich als junges Pärchen, und du hast ja richtig gesagt, mit der Zeit, kann man als junges Pärchen einige Jahre da miteinander verbringen. Aber irgendwann wird der Knackpunkt kommen. Und ich glaube, bevor man sich trennt, dann sollte man nach einer Lösung suchen. Und da gibt es ja einige, die haben wir aufgezählt.
Partnerschaft und Schlafverhalten, das war der Podcast Somnoversum mit Schauspieler Jan-Josef Liefers und Professor Ingo Fietze vom interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité. Und alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Es wird gleich 0.58 Uhr. In unseren Gewässern finden sich Rückstände von Medikamenten durch unsachgemäße Entsorgung, Ausscheidungen, die nicht aus dem Abwasser herausgefiltert werden konnten, oder Abwässer der Pharmaindustrie. Die Konzentrationen sind so gering, dass sie für Menschen als unbedenklich gelten, aber offenbar nicht für alle Fischarten. Priska Straub berichtet.
Medikamente in Flüssen beeinflussen das Verhalten von jungen Lachsen. Das haben Forschende in Schweden jetzt systematisch im Freiland nachgewiesen. Das weit verbreitete Medikament Clobazam zum Beispiel, mit dem Angststörungen behandelt werden, zeigt einen Effekt, der zunächst einmal kurios klingt, berichtet Jack Brandt, Gewässerökologe an der schwedischen Universität Umeå.
Lachse, die mit Clobazam gedopt sind, haben eine größere Chance, ihre Passage flussabwärts zu bewältigen und das offene Meer zu erreichen. Und sie brauchen weniger Zeit, um schwierige Hindernisse wie Wasserkraftwerke zu überwinden.
Offenbar sorgt die angstlösende Arznei, die für den Menschen gedacht ist, auch dafür, dass sich das Risikoverhalten der Fische verändert. Auch ihre Angst wird gedämpft. Mehr von ihnen erreichen schneller ihr Ziel. Doch was zunächst positiv klingt, könnte weitreichende Konsequenzen haben.
Die Lachse kommen möglicherweise zu einem Zeitpunkt an ihr Ziel, wenn die Bedingungen nicht passen, zu wenig Nahrung da ist oder unbekannte Fressfeinde.
Risikofreudige Lachse bringen also das empfindliche Gleichgewicht in Gewässern durcheinander. Lösungen, so die Forscher, könnten bessere Kläranlagen sein oder Medikamente, die schneller abgebaut werden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr. Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen gemeinsamen von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine vollständige Waffenruhe abgelehnt. Die russische Armee hat unterdessen auch am Karfreitag ihre Angriffe gegen die Ukraine fortgesetzt.
Der Autobauer VW verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle. Konzernchef Blume hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass er in Aussicht gestellt hat, eine Autoproduktion in den USA aufzubauen. Ziel der Zölle von US-Präsident Trump ist, dass mehr Unternehmen in den USA produzieren und dadurch Jobs entstehen. Experten sagen aber, dass es Jahre dauern würde, Fabriken zu bauen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es am Karfreitag weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es an der Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch